Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge geht es um Depressionen und Stimmungsschwankungen. Wenn du dich gerade emotional nicht stabil genug fühlst, um mit diesem Thema umzugehen, höre am besten nicht oder nicht alleine weiter. Der Inhalt könnte dich belasten.
Gibt's da nicht auch was Natürliches? Der naturheilkundliche Gesundheitstalk mit Dr. Franziska Rubin und Sina Peschke.
Gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Hier ist der Naturheilkunde-Podcast mit Deutschlands beliebtester Naturheilkunde-Ärztin Dr. Franziska Rubin.
Yay, und mit Sina Peschke. Ihr kennt sie vielleicht aus dem Radio oder aus ihren Podcasts. Immer zuständig für die richtigen Fragen.
Und auch in der Naturheilkunde gibt's ja 1000 Fragen, also für mich zumindest, weil die Studien der letzten Jahre dann doch gezeigt haben, wie gut naturheilkundliche Verfahren und pflanzliche Mittel am Ende helfen können.
Ja, das finde ich super. Und die Ergebnisse zeigen auch ganz klar, die Natur heilt, manchmal sogar besser als herkömmliche Schulmedizin. Und unschlagbar ist natürlich die Kombination. Und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in unseren Podcasts.
Gibt es da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Und heute geht es um Depressionen und depressive Verstimmungen. Mhm. Wo hört eine Verstimmung auf und wo beginnt eine Depression? Ganz, ganz wichtig. Und was hat die Naturheilkunde auf diesem Gebiet zu bieten?
Ja, einiges, ne? Aber das kommt aus den verschiedensten Richtungen. Also da geht es natürlich wieder um Ernährung, um Bewegung, um Pflanzen etc. Und deshalb habe ich auch diesen schmucken Tee mitgebracht.
Der gar nicht so übel ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast schon die halbe Tasse leer getrunken.
Ja, was ist das? Du hast es mir immer noch nicht gesagt.
Das ist Johanniskraut-Tee. Johanniskraut, ja, wir werden da gleich noch zu kommen. Johanniskraut-Tee würde ich jetzt mal so einschätzen, also wenn man mal so ein bisschen schlechte Laune hat oder sich mal ein bisschen beruhigen möchte oder was ernährungsphysiologisch Sinnvolles tun möchte, also einfach einen guten Tee, der einen ein bisschen runterkommen lässt, dann kann man guten Johanniskraut-Tee trinken. Allerdings für eine handfeste Depression ist das nicht genug. Da
gut,
kommen wir aber noch
das,
zu.
Das ist, glaube ich, gut nachvollziehbar. Nur mal so, die Tasse ist nicht klein. Wir haben eine ziemlich große Tasse. Also das sind jetzt bestimmt so 200 Milliliter drin. Bringt das schon was oder muss man da einen ganzen...
Die Empfehlung ist, ein bis zwei Tassen am Tag zu trinken, aber auch das würde ich mal sagen, ist für Menschen, die gerne ein bisschen besser schlafen wollen, die ein bisschen Angst lösen wollen, ein bisschen schlechte Stimmung, was gegen die schlechte Stimmung machen wollen, mehr bringt das vermutlich nicht.
Fangen wir mal ganz von vorne an. Mhm. Ja. Depressionen sind auf dem besten Weg, eine Volkskrankheit zu werden. Noch nie wurde so viel, also zum Glück muss man ja auch sagen, so viel über Depressionen gesprochen wie heute.
Ja, ja. Aber es ist wirklich eine Volkskrankheit. Ne? Wir haben ja pro Jahr über 5 Millionen neu Betroffene immer Fälle.
Also, 5 Millionen.
Ja, weil es ist ja so, eine Depression ist ja nichts, was man einmal hat und dann hat man das immer. Sondern eine Depression kommt und geht glücklicher auch wiederweise und wieder. Und die meisten Menschen oder sehr viele Menschen, jede vierte Frau, jeder achte Mann hat in seinem Leben auch mal mit einer deutlichen Depression zu tun. Das ist etwas, was eben gerade in Lebensumbrüchen, in schwierigen Phasen reinkommt, wo man quasi mit einer Situation nicht gut umgehen kann und dann in diese Löcher, bekannten Löcher fällt. Aber glücklicherweise geht es ja auch wieder. Und die Frage heute ist ja, wie sozusagen, wie geht das ein bisschen schneller wieder?
Ja, das war jetzt auch die positive Nachricht bei all dem, was wir besprechen wollen.
Genau.
Es kann auch wieder weggehen. Muss nicht.
Richtig.
Es gibt auch Menschen, die verlieren das nicht.
Es sind aber die wenigsten.
Gut.
Und was du gerade angesprochen hast, ist ja total interessant, dass es gesellschaftsfähig geworden ist. Und das hilft ja vor allen Dingen den Männern. Ja, es war ja so, dass auch verschiedene Fußballer etc. Männer sich gerade auch geoutet haben in den letzten Jahren und die Depression ist zwar bei Männern seltener, aber wenn, dann trifft es sie ein bisschen anders als die Frauen. Also zum Beispiel haben sie häufiger somatische Probleme, also eher Schmerzen, Schmerzsyndrome. Sie nehmen es dann auch nicht als Depression wahr und das Schlimmste ist ja, Männer können oft nicht so gut darüber reden und die Suizidrate, also die Rate an Selbstmorden ist 3-mal so hoch wie bei Frauen. Und im Fall von Depressionen. Also die kommen dann schnell in eine Ausweglosigkeit und greifen dann eben zur radikalen Lösung.
Das ist natürlich auch irgendwo auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite auch ziemlich bitter, das zu hören, weil eine Depression, da versteht man ja zuerst drunter, dass man dunkle Gedanken hat und dass man auf nichts mehr Lust hat. Was gibt es so für klassische Symptome, die vielleicht sogar bei Männern und Frauen identisch sind?
Naja, es ist ja immer was Individuelles, ne? Jeder erlebt das anders und die Beschwerden reichen halt von Müdigkeit über Konzentrations- oder Schlafstörungen, schlechte Laune, die aber irgendwie auch so ein bisschen chronisch wird, bis hin dann zu purer Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, manche Menschen stehen ja dann gar nicht mehr auf und wollen auch nichts mehr vom Leben und sie spüren auch nichts mehr vom Leben. Und wie gesagt, manche Menschen, gerade ältere und auch insbesondere Männer, entwickeln häufiger schmerzhafte Symptome.
Was sind das für schmerzhafte Symptome?
Naja, das kann alles sein. Das sind die Schulterverspannungen, das ist einfach dass die Gelenke wehtun, dass der Kopfschmerz, das gibt es in den verschiedensten Versionen. Wichtig ist, dass man erkennt, dass eigentlich eine Depression dahinter steckt. Mhm. Weil die kann man ja dann auch behandeln, wenn man sie weiß.
Du hast gerade gesagt, es gibt Menschen, die stehen nicht mehr auf. Das klingt jetzt nach einer tiefen Depression. Sollten wir vielleicht am Anfang gleich nochmal klären, wo hört eine depressive Verstimmung auf und wo beginnt die tiefe Depression, also die Krankheit an sich?
Also definiert ist das so, wenn so eine schlimme Verstimmung 6 Wochen anhält, dann sollte man zum Arzt gehen. Ja, schon nach 6 Wochen. Ne? Und aber wir kennen das alle, es gibt immer mal Zeiten, da ist man einfach schlechter drupp und kann sich nicht so motivieren, ist häufig müde etc. Trotzdem ist es wichtig, dann zu sagen, okay, ich brauche offensichtlich ein bisschen Unterstützung, in welcher Form auch immer, deswegen machen wir das ja jetzt hier. Und dann eher früher anfangen, sich zu unterstützen, als später, weil später ist man dann doch oft auf Medikamente angewiesen. Aber dazu gehört eben erstmal, dass man es erkennt.
Naja, wenn man das spürt, dann kommt ja die Frage auf, wo gehe ich am besten hin? Gehe ich zum Hausarzt? Mhm. Weil Thema Psychologe weiß ja jeder.
Kriegt man keine Termine zur Zeit.
Vor einem halben Jahr oder.
Genau. Nee,
was
richtig.
Macht man da?
Du gehst zum Hausarzt.
Und die können helfen?
Oft ist es übrigens interessanter, nochmal den eigenen Mann zu fragen oder die eigene Frau oder die eigenen Kinder, weil die einen ja beobachten. Die sehen ja den Verlauf. Mhm. Und die wissen auch oft schon, wie lange das geht. Weil von außen sieht man das oft viel klarer, als wenn man selber in der Situation ist. Das heißt, das sind die ersten Ansprechpartner mal kurz interviewen, was ist denn eigentlich los? Hast du mit mir gemerkt? Hat sich was verändert oder so? Ich fühle mich oft so und so. Und dann natürlich der Hausarzt, weil der kennt einen im besten Falle schon ein bisschen länger und der kann dann sagen, okay, jetzt fangen wir mal eine Behandlung an. Wir starten mit dem und gehen dann vielleicht zu dem und dem über und das sind Verhaltensänderungen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, nicht zu sagen, ich muss unbedingt zum Psychologen und das dauert jetzt ein Dreivierteljahr, bis ich einen Termin bekomme, sondern der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner.
Genau.
Woher kommen Depressionen überhaupt? Gibt es eine Erklärung, oder eine logische Erklärung auch?
Also es gibt so einen genetischen Aspekt. Ne? Man kann also in der eigenen Familie rumschauen und dann auch sehen, ob es einen vermutlich oder nicht eher oder später trifft. Aber das ist nur die halbe Miete, würde man sagen. Mittlerweile weiß man ja, dass Gene sowieso nicht mehr die dominante Rolle spielen, sondern es geht auch viel um Verhalten, das da erlernt ist. Das kommt natürlich auch oft wieder aus der Familie heraus. Also wie viel Skills habe ich sozusagen mit schwierigen Situationen, mit traurigen Situationen, mit Verlust, mit Frustration, mit Dauerbelastung, mit schlechten Ehen oder so umzugehen? Halte ich das übrigens aus oder grenze ich mich eher ab? Also unser Verhalten hat einen riesen Einfluss darauf. Der Kölner sagt ja, das Leben ist eine Potsau. Also es gibt immer Situationen im Leben, wo große Veränderungen anstehen, wo auch mal schlimme Dinge passieren. Ja, und dann ist die Frage, wie gut kann ich damit umgehen? Und auch das zu erlernen gehört dann dazu, eben depressive Verstimmungen oder Depressionen zu vermeiden.
Wenn du sagst, da gehören Skills dazu, oftmals war es ja in der Vergangenheit so, dass besonders Menschen sich geoutet haben, von denen man das gar nicht erwartet hat. Die waren lustig und unterhaltsam und hatten immer das letzte Wort und wo man gedacht hat, na, der hat doch niemals Depressionen. Mhm. Und gerade da scheint es oft so zu sein.
Ja, oder eben Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ne? Wie die bekannten Fußballer oder Sängerinnen oder was auch immer. Ich glaube, es ist so dieses Spiel von Licht und Schatten. Und man sagt ja immer, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Jemand, der exponiert ist oder der auch extrovertiert ist, der oft so die Reibung im Leben sucht, wenn der dann irgendwie eine Klatsche zurückkriegt, eine volle, dann fällt man halt auch schneller vielleicht aus dem Gleichgewicht, zumal das die anderen auch oft nicht auffangen können. Also wenn sich sich jemand stabilisiert, auch so durch Gespräche, Außenkontakte etc. und das läuft alles richtig schief, dann fehlen manchmal die Skills, sozusagen mich auf mich zurückzuziehen, mein eigenes Selbstbewusstsein anzuzapfen, meine Rituale sozusagen, wie ich wieder in die Ruhe komme, um dann das gut durchstehen zu können.
Nun wissen wir, dass es Jüngere auch treffen kann, aber in der Mehrzahl sind es dann ältere Menschen.
Das stimmt nicht. Also es ist
meine Beispiel, Recherchen haben ergeben, vielleicht sollten wir definieren, wo alt losgeht oder älter.
Naja, also ja, die Depressionen sind wirklich Erkrankungen, die sich, wenn die Zahlen erhoben werden, dann werden da 17- bis 79-Jährige erfasst. Und was ich total hammermäßig finde, also Frauen sind ja häufiger betroffen und oft treten die ersten Depressionen schon mit 13 auf. Das ist diese klassische vorpubertäre Phrase. Mhm. Wenn man Frauen befragt, die viel mit Depressionen zu tun haben, dann sagen die oft, ja, eigentlich ging es bei mir da los. Und man klassifiziert das dann so ein bisschen als Pubertät, aber viele haben schon genau in dieser Phase so eine erste depressives Absinken von Frauen her. Und dann wiederholt sich das eigentlich immer beim prämenstruellen Syndrom. Ne? Das kennen ja viele, bevor man die Tage kriegt. Dann plötzlich rutscht man emotional völlig in den Keller und es geht einem richtig schlecht und man sieht alles schwarz und man ist blöd zum Partner und zu den Kindern und so. Und dann kommen die Tage und dann sagt man sich, ah ja, klar, alles klar, es waren wieder die Hormone. Mhm. Also es betrifft schon auch viele Jüngere und es betrifft auch viele dann in den Wechseljahren, in dieser klassischen Umbruchphase, Männer in der Midlife-Crisis. Das würde ich jetzt noch nicht als Ältere richtig bezeichnen.
Gut.
Aber ich sag vielleicht.
Es kommt immer darauf an, wo es älter werden losgeht.
Ja.
Aber warum sind Frauen eigentlich häufiger betroffen als Männer?
Gibt's ja, das ist genau diese Hormonschaukel, auf der wir uns immer da bewegen. Und jeder kennt es dann auch. Manche trifft es in der Schwangerschaft, viele trifft es nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt. Die Wechseljahre, also irgendwie Östrogene, wenn die so runter und hoch sich schwingen, insbesondere runter, dann wird es eben oft eng, ne, für die Stimmungslage. Und dann gibt es aber bei Frauen auch noch dieses klassische Problem der Doppel- oder Troppelbelastung, dass man eben versucht, den Job zu machen, gleichzeitig zu den Kindern, gerade wenn die klein sind. Die ganze Belastung liegt auf den Schultern der Frau oft. Und das ist auch was gerade Frauen mit niedrigem Sozialstatus, die nicht viel Unterstützung haben, keinen hohen Bildungsgrad haben, also die trifft sozusagen am härtesten. Und alleinlebende Personen. Also Einsamkeit ist auch ein Riesenfaktor. Und bis jetzt hatten wir ja mehr Frauen, die sehr alt geworden sind. Und man weiß, in Altersheimen sind 30-40% der Anwesenden von Depressionen betroffen. Und da spielt die Einsamkeit eine ganz große Rolle und eben diese gewisse Sinnlosigkeit des Lebens.
Und apropos Einsamkeit. Also das Gegenteil von Einsamkeit ist ja eigentlich verheiratet sein. Sollte es zumindest sein. Da gibt es tatsächlich eine Studie, die sagt, dass verheiratete Frauen häufiger von Depressionen betroffen sind als ihre Männer. Jetzt bin ich auf die Begründung gespannt.
Ja, da gibt es viele Untersuchungen dazu und dann gibt es immer diesen Schluss, zusammenfassenden Satz sozusagen, die Ehe ist für den Mann besser als für die Frau. Das stimmt tatsächlich, dass Frauen oft in...
Das ist ein schöner Satz, Moment mal.
Ja, die Ehe ist für den Mann besser als für die Frau. Da gibt es ganz viele interessante Zahlen dazu, auch wenn Männer aus Kliniken entlassen werden zum Beispiel und die kommen nach Hause und da ist eine Frau, dann überleben die deutlich länger, als wenn da niemand ist zu Hause. Und da sind wir genau beim Problem.
Oder
wir
umgekehrt.
Nein, eben nicht. Die Frauen,
genau,
die Frauen werden zu Hause nicht besser versorgt. Die gehen eher wieder in die Versorgerrolle, in die Carer-Rolle rein, die kümmern sich wieder um alle, gehen vielleicht deshalb nicht zur Reha und überleben eher weniger, also wenn sie verheiratet sind. Ne? Also da sehen wir es bei Erkrankungen. Und bei dem Thema Depression ist es einfach so, Frauen sind per se sensibler, die leiden auch mehr unter schlechten Beziehungen. Das heißt, wenn die Ehe schief hängt, dann steckt der Mann das besser weg und der profitiert auch mehr von der fürsorglichen Frau, währenddessen die Frau selber weder den fürsorglichen Mann hat, noch die Unterstützung wirklich, sondern die geht oft in die Rolle, dass sie den anderen stützt und trägt. Und das ist oft zu viel für Frauen, ja, weil die müssen ja dann vielleicht auch noch ihr eigenes Leben auf die Kette kriegen. Und man kann einfach nur ganz klar sagen, eine Frau in einer schlechten Ehe sollte sich trennen, aus gesundheitlicher Gründen sozusagen, mal allein auf Rezept, Trennung bitte bei schlechten Ehen.
Mhm.
Denkst du gerade über deine Ehe nach? So komisch.
Ja, ich versuche jetzt die Kurve zu kriegen.
So, überleg. Ach, ja. Wer bin ich? Was tue ich hier? Ein Podcast.
Ja, so, können wir eine extra Folge zu machen? Da fällt mir bestimmt ganz viel dazu ein. Nee, aber kommen wir nochmal jetzt zurück auf naturheilkundliche.
Darf ich noch was sagen für Frauen? Ja. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ja. Traumatisierung in früher Kindheit passieren Frauen deutlich mehr als Männern und sind ein Hauptausschlagfaktor, ein Risikofaktor für spätere entstehende Depressionen.
Was meinst du damit mit konkret Beispiele für Traumatisierung?
Naja, alles, vor allen Dingen Missbrauch, Übergriffe, Gewalt in der Familie etc. Die Liste ist lang, trifft Frauen häufiger und die haben dann auch häufiger mit späteren Depressionen zu tun.
Okay, also ich verstehe das so, wer früher schon traumatisiert wurde, der schleppt das eine ganze Zeit lang mit sich rum und das bricht erst später aus, habe ich richtig verstanden?
Ja, vor allen Dingen, wenn es nicht bearbeitet wird.
Gut.
Ja. Es ist etwas, was uns kontinuierlich schwächt, würde ich sagen. Und wenn dann immer mehr Aufgaben im Leben dazukommen, dann bricht das Kartenhaus irgendwann zusammen. Außerdem sind wir deutlich stressanfälliger, ist einfach so. Und was auch ein großes Problem ist, Perfektionismus.
Oh, das kenne ich.
Ja. ist etwas, ja. Und dann kommt er noch dazu, wir brauchen soziale Bindung und wenn es nicht klappt, geben wir uns auch noch selber die Schuld dafür, ne, dass das nicht gut läuft. Also dieses alles auf die eigenen Schultern laden. Und dieses so ein toxischer Mix quasi von unserem Verhalten, was uns dann gerne depressiv oder in die Depression treibt.
Sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir über die Mittel, naturheilkundliche Mittel gegen Depressionen beziehungsweise depressive Verstimmungen reden wollen?
Ja, wir können ja auch kurz was zur Schulmedizinischen noch sagen, bevor wir loslegen.
Genau, weil ich glaube, wie steht es denn hier eigentlich? Kann man Schulmedizin eigentlich ersetzen oder ist da die Naturheilkunde eher eine Ergänzung?
Naja, es ist wie immer, würde ich sagen. Also in dem Fall würde ich sagen, wenn man es früh genug erwischt, kann man sehr gut naturheilkundlich agieren. Mhm. Wenn man zu spät ist oder die Depression schon ziemlich heftig ist, würde ich auch zur Medikation raten.
Aber man kann ergänzen immer.
Du kannst immer ergänzen, vor allen Dingen, was ich interessant finde, die Schulmedizin schlägt ja vor bestimmte Medikamente, ne? Medikamentengruppen, die vor allen Dingen so Botenstoffe in unserem Gehirn verändern. Aber auch die kombinieren das mit Psychotherapie. Mhm. Vor 20 Jahren war das noch anders. Da hat jemand gesagt, ich rede nicht mit depressiven Leuten, das bringt sowieso nichts. Also das ist nicht ganz alt sozusagen, dass man erkannt hat, man muss das aufarbeiten, das Problem, man muss Verhalten lernen, neu lernen und man nimmt Medikamente dazu. Aber was ich interessant finde, die Naturheilkunde hat Einzug gehalten in die Leitlinien. Das heißt, auch ein Arzt muss dir eigentlich empfehlen, dich anders zu bewegen und anders zu ernähren. Ja, das sind also klassische naturheilkundliche Bereiche eigentlich, also die natürlich zur Medizin gehören. Mhm. Und das gehört jetzt zur Behandlung von Depressionen dazu.
Also es reicht nicht einfach nur eine Tablette zu schlucken, sondern man muss.
Manchmal reicht es, manchmal eben auch nicht. Aber es geht ja auch immer darum, eine Depression ist ja was kommt und was geht. Wie schaffe ich das, mich so zu stabilisieren, dass es mir danach weiter gut geht und die nie wieder kommt?
Wollen wir mal gucken?
Ja. Genau.
Was die Naturheilkunde zu bieten hat.
Also, da waren wir schon beim ersten. Bewegung. Bewegung ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges, weil Bewegung macht uns zufriedener und wirkt direkt positiv auf die Stimmungshormone. Das heißt, das, was wir mit den Medikamenten
Endorphine,
erreichen, genau,
oder?
Zum Beispiel Serotonin, oder, man hört es immer so, das sind Sachen, die wir total gut über Bewegung auch in unserem Gehirn erhöhen können. Ne? Das heißt, die Empfehlung ist dreimal pro Woche 30 bis 45 Minuten zu machen. Viele brauchen dafür Gruppen. Mhm. Na, damit sie da sozusagen sich motivieren können, rauszugehen. Wichtig ist, dass man es tut, weil einfach dadurch diese Glücksbotenhormone quasi sich erhöhen im Kopf. Serotonin, Noradrenalin etc.
Bewegung ist ja ein weiter Begriff.
Ja.
Geht das schon bei einem normalen, gemütlichen Spaziergang los oder soll ich da schon ein bisschen Tempo machen? Weil wenn es um die Ausschüttung dieser Hormone geht,
es ist egal.
Ist mein Verständnis jetzt, dass man sagt, okay, ein bisschen strafferes Laufen.
Nee, nicht. Es geht darum, dass man sich überhaupt, dass man den Körper sozusagen in Bewegung bringt. Ja? Man muss es auch so gut tun, dass es einem gut tut. Also es lenkt ja auch von negativen Gedanken ab, zum Beispiel, wenn ich einfach rausgehe und gucke mir die Natur an. Und übrigens auch wichtig, sorgt dann für einen besseren Schlaf. Und das kommt natürlich besser zum Zug, wenn man es macht, wie du sagst, nämlich mehr, ein bisschen mehr Anstrengung. Man sagt immer so, leicht ins Schwitzen kommen ist optimal. Also ein straffes Gehen, leichtes Joggen, Fahrradfahren zügig oder Schwimmen oder so, dass man sich wirklich ein bisschen belastet, wenn es geht. Mhm. Wenn das am Anfang noch nicht geht, egal. Erstmal raus. Dreimal die Woche 30 bis 45 Minuten was machen. Und ich habe hier zum Beispiel als Empfehlung das Bogenschießen.
Ja, das ist ja ein Ding, oder? Ich habe hab das gelesen und habe so gedacht, was kommt denn da? Was hat sie denn da vor Bogenschießen? Wieso eigentlich Bogenschießen?
Also Bogenschießen ist erstmal interessant, weil es den ganzen Körper trainiert.
Ist gar nicht so einfach. Ich habe das mal zu einer Weihnachtsfeier machen müssen. Mhm. Ich habe es nicht hingekriegt.
Ja, man muss viel halten, so vom Rücken. Ne? Und dann sind die Arme dabei, die Beine müssen stabil stehen. Aber das Interessante am Bogenschießen ist dieses Anspannen und Loslassen, ja? Also es sind so Elemente der richtigen Entscheidung, des richtigen Momentes dabei, die wieder etwas trainieren auf einer ganz anderen Ebene, was uns gerade im normalen Leben nicht gelingt. Und deswegen ist das auch etwas, was zum Beispiel Reha-Kliniken empfehlen oder durchführen mit depressiven Patienten.
Ist ja witzig.
Ja, ich finde das auch witzig.
Entschuldigung, in dem Zusammenhang, aber trotzdem ist es witzig.
Naja, aber das ist ja gerade die Frage, wie kriegt man sein Lachen wieder zurück und wie wird man wieder der Mensch, den man so ein bisschen verloren hat auf der Strecke. Und da ist es ganz klar, raus. Es gibt übrigens eine tolle App dazu. Es gibt mehrere Apps. Man kann mal suchen. Es gibt Apps, die einen motivieren, die messen sozusagen, wie viel man sich bewegt und die einem auch sonst bei Depressionen Ideen geben, was man so machen kann. Und ansonsten andere Menschen, gell?
Hast du einen Geheimtipp? Also so einen App-Geheimtipp?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre ja wieder Werbung.
Okay, aber also Bogenschießen, Bewegung.
Obwohl, ich kann es doch sagen, weil sie ist ja kostenlos. Cogito heißt die. Mhm. Mit C geschrieben vorne. Das ist eine App. Das ist eine Arbeitsgruppe. E-Mental Health nennt die sich. Das ist von der Uni Erlangen. Und die ist sicherlich super empfehlenswert. Also da bekommt man viele gute Ideen, wie man das so sich selber ein bisschen wieder aus dem Sumpf zieht an den Haaren.
Das war Tipp 1 von 5.
Genau.
Was hast du noch?
Der zweite hat ein bisschen was mit dem Thema zu tun, was wir eben hatten mit Frauen, mit Beziehungen etc. Der heißt Nein sagen und Nein sagen lernen. Das ist was ganz Wichtiges in der Verhaltenstherapie. Man fragt sich ja immer, was mache ich denn da, wenn ich jetzt zum Psychologen gehe oder zum Psychiater oder sowas. Und bei uns ist es ja oft so, dass wir uns nicht so richtig gut abgrenzen können. Ja, also gerade dieses Nein sagen ist etwas, was vielen sehr schwer fällt. Und dadurch kümmern sie sich stets um andere, sind für andere da und machen auch Dinge, die ihnen nicht wirklich gut tun.
Und vergessen sich selbst.
Überfordern sich, vergessen sich selbst, genau. Mhm. Und dann kommt es am Ende dazu, dass man auch gar keine Zeit mehr hat für sich selbst. Ne? Und deshalb ganz klar, Nein sagen lernen lohnt sich. Egal, ob man sich dazu mal was durchliest oder ob man dazu mit einem Therapeuten spricht oder sich ganz klare Übungen auch vornimmt und mal überlegt, wem sage ich jetzt mal Nein? Gegen wen grenze ich mich mal ab? Wer nervt mich?
Und wer das schon mal probiert hat, der weiß auch, wie cool das sein kann, das Gefühl danach.
Ja, erzähl.
Naja, wenn du einfach die Erwartungshaltung, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, aber ich habe früher auch selten Nein gesagt. Und jetzt passiert es halt doch mal, dass ich sage, nein, ich möchte das nicht.
Genau. Ja,
ich möchte was anderes machen. Dann stößt man natürlich erstmal Menschen, die man sehr schätzt oder wo man vielleicht auch Wert drauf legt, dass sie einen schätzen. Ja. Erstmal vor den Kopf, aber am Ende hat man gewonnen. Weil dieses Gefühl zu sagen, ich habe das getan, was mir gut tut, was gut für mich ist, ist ein schönes Gefühl.
Genau. Und was man an dir jetzt sieht, was? Und ihr leider nicht, ist diese Haltung. Ja, man muss wirklich, wenn man Nein sagt und gerade wenn man das nicht kann, am Anfang mal üben, wie man da steht. Dass man den Rücken gerade macht, dass man wirklich den anderen fest in die Augen guckt und sagt, nein. Nein, fertig, ja, aus die Maus. Und das wirklich auch üben vielleicht vor dem Spiegel, dass man das kann.
Kam das jetzt gut rüber, ja?
Ja, das kam sehr. ja, und was du sagst, richtig, es ist ja auch so, jemand, der wirklich mit einem in Beziehung steht, der merkt ja auch, dass einem das nicht gut tut. Ne? Es sind ja die, die immer zu viel nehmen, die immer zu viel von einem wollen und die muss man irgendwann mal aussortieren, damit genug Kraft bleibt für die, die wichtig sind und für sich selber.
Ja, hört man auch immer öfter in dem Zusammenhang, dass man sich durchaus auch von Menschen trennen muss, bewusst trennen muss und sagen, okay, ich möchte.
Du darfst das,
genau. Man darf das, ne? Mhm. Es ist gesellschaftlich akzeptiert.
Ja, vielleicht brauchen wir auch nicht alle. So, Tipp 3.
Ja, Das ist jetzt echte Naturheilkunde.
Ja, wir gehen in die Pflanzenmedizin. Es gibt in der Natur Pflanzen, die nennen sich Adaptogene und die sind besonders widerstandsfähig. Das heißt, die wachsen in Gegenden wie den Kaktus zum Beispiel, der, wenn der Regen kommt, dann kommt viel zu viel Regen und meistens ist es aber irgendwie total Dürre und der Boden gibt nichts her und so. Und da wachsen Pflanzen, die kennt man aus den verschiedensten Ureinwohner-Medizinsystemen schon und die hat man aber jetzt mittlerweile pflanzlich und wissenschaftlich untersucht. Und da geht es heute um das Rosenwurz. Rosenwurz rhodiola ist meine Empfehlung. Bei
Darf ich es nochmal wiederholen? Schönes Wort. Rosenwurz.
Ja. Kommt aus Russland und auch in den skandinavischen Ländern vor. Die Empfehlung ist 340 bis 680 Milligramm pro Tag über mindestens 6 Wochen mal als Kur nehmen. Und das ist wirklich eine gute Empfehlung für alle, die sagen, oh, eigentlich, weil das erhöht auch die Serotoninspiegel. Eigentlich fehlt mir die Kraft, die Müdigkeit. Ich habe ein bisschen antriebslos, ein bisschen schlechte Laune. Und so dann zu sagen, ich nehme mir diese Zeit für eine Kur, dann muss es aber auch besser werden.
Kann ich das eigenverantwortlich tun oder muss ich da meinen Arzt fragen?
Nein, aber ich finde es immer gut, mit dem Arzt abzusprechen. Gerade was ich regelmäßig nehme, finde ich immer gut. Manchmal muss man es nur trennen von anderen Medikamenten, dass sich da keine Interaktionen.
Deswegen halt. Also wir müssen uns ja auch darüber im Klaren sein, dass auch naturheilkundliche Mittel Nebenwirkungen haben können. Wie sieht es da aus?
Oder zum Beispiel der Baldrian, den man nicht in der Schwangerschaft. Nee, Rosenwurz ist relativ gut verträglich, wird es auch trennen von anderen Medikamenten und einmal dem Arzt sagen, aber ansonsten kann man das gut nehmen.
Nächster Tipp.
Genau, das ist die Ernährung. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, auch in die Leitlinien hat die Ernährung Einzug gehalten. Das heißt, die Ernährung ist genauso wichtig wie die Bewegung, wie die Medikamente und wie die Psychotherapie. Und das ist was, das ist ein neuer Schritt sozusagen. Und da gibt es mehrere große Studien. Die SMILES-Studie ist da meine Lieblingsstudie. SMILES, ne, wie lächeln, aber das sind andere Abkürzungen, die dahinter stecken. Die ist in Australien gemacht worden. Und da hat man was ganz Interessantes gemacht. Da hat man depressive Patienten gebeten, also die Hälfte der Gruppe anders zu essen und die andere Hälfte hat man einfach nur mit Psychotherapie weiter behandelt.
Was haben die anders gegessen?
Die haben mehr Kohlenhydrate gegessen, witzigerweise, also mehr Nudeln, mehr Getreide, also Vollkornprodukte, ungesüßte Milchprodukte, Nüsse, Olivenöl, Fisch, alles, was wir so kennen, was gesund ist, sogar rotes Fleisch, aber mageres. Und eigentlich das, was, glaube ich, besonders war, ist, dass die nur 3-mal in der Woche Süßigkeiten oder raffiniertes Getreide, frittierte Lebensmittel oder eben Fastfood oder weiterverarbeitetes Fleisch essen durften. Das heißt, die mussten sich da ein bisschen einschränken und das ergänzen durch gesunde Lebensmittel. Und ich meine, das ist ja für uns eine super Nachricht, weil im Grunde, ich wusste schon immer, Spaghetti mit Tomatensauce machen glücklich. Ja, es ist wirklich diese vielen Kohlenhydrate, die uns glücklich machen. Da steigen auch wieder die Serotoninspiegel. Alkohol musste reduziert werden. Und das Verblüffende ist, dass es dieser Gruppe deutlich besser ging, als denen, die einfach weiter gegessen haben wie vorher. Das heißt, wir können wirklich durch unsere Ernährung ganz viel rocken, auch bei Depressionen. Und das ist ja, finde ich, spannend.
Allerdings. Und Tipp Nummer 5?
Johanniskraut. Das ist der Tee, den du hattest oder noch hast. Ja. Oh, schon fast alles weggeschlürft. Johanniskraut ist deshalb meine Nummer 1, weil sie in wirklich einigen Studien gezeigt hat oder es gezeigt hat, was es kann. Und das finde ich toll. Ja, also das ist keine Diskussionsfrage mehr, sondern auch viele schulmedizinisch denkende Ärzte empfehlen das bei leichten und mittelschweren Depressionen. Es ist sozusagen die Einsteigerdroge, weil es einfach gut funktioniert und weil es etwas Pflanzliches ist. Ne? Es liegt an den Gerbstoffen, an den Flavonolen, an den ätherischen Ölen, an den Hyperrizinen, die dafür also besonders sind. Die vermindern nämlich den Anstieg von Cortisol und das ist das, was wir so bei Stress ausschütten und was uns dann auch oft nicht schlafen lässt und so viele schlechte Vorgänge im Körper in Gang setzt.
Aber das Wichtige bei Johanniskraut, das muss man ja auch immer wieder sagen, ist ja die Dosierung. Viele gehen in die Apotheke, genau. Nicht in die Apotheke, pardon, in die Drogerie und da steht Johanniskraut und so viel weiß ich jetzt auch, ich will dir das nicht vorwegnehmen, aber das ist zu wenig, was in Drogerieverpackungen angeboten wird, an Dosierung.
Ja, man weiß halt nicht genau, was drin ist, weil es unterliegt nicht der Apothekenpflicht und damit ist es einfach nur eine Empfehlung, was drin sein sollte, aber man weiß halt nicht, was drin ist.
Ja.
Und auch der Tee, wie gesagt, der ist ja super, wenn man mal immer mal so, ach, denkt, ach Gott, ich will jetzt was für mich tun, ja, dann ist das eine gute Idee, weil Johanniskraut wurde ja im Mittelalter auch nicht in Tablette genommen und hat sich trotzdem durchgesetzt, ja. Wenn man regelmäßig Tee trinkt, wird man schon was erreichen. Aber sozusagen, wenn man merkt, es haut einen jetzt wirklich und man geht wieder Richtung Depression oder es geht einem nicht gut oder sowas, dann würde ich es auch hochdosiert nehmen, weil es einfach durch Studien sozusagen festgelegt ist, dass das funktioniert. Und da sind wir bei den 900 bis 1500 Milligramm am Tag. 1500 ist schon viel, das ist die Übergrenze. Also ich würde jetzt mal mit 1200 oder sowas anfangen, jeden Tag, weil Johanniskraut muss anfluten. Das braucht einfach Zeit. Ja, und das Gleiche gilt für den Tee, regelmäßig trinken. Also Johanniskraut 1200 Milligramm immer wieder jeden Tag nehmen, also eine abends, eine morgens, auch trennen möglichst von anderen Medikationen, weil das macht wirklich viel Wechselwirkung. Und was wir noch wissen, der Sonnenschutz ist wichtig, also einen hohen Lichtschutzfaktor. Man kann sich wirklich mit Johanniskraut ganz gut einen auf die Pelle brennen. Also es macht echt die Haut ein bisschen durchlässiger.
Ja. Und ganz wichtig, kann auch die Wirkung der Pille herabsetzen.
Ja, da gibt es aber verschiedene Formen. Da kann man mit dem Apotheker drüber reden. Es gibt einige, die sind besser von der Verträglichkeit und auch in der Interaktion.
Das ist ja gut zu wissen. Genau. Ich dachte immer, lieber nicht, weil dann...
Nee. Es gibt welche da, die haben so wenigeres Interaktionsrisiko als die anderen. Und deshalb einfach mal mit dem Apotheker oder der Apothekerin des Vertrauens sprechen.
Ist immer ein guter Tipp.
Ja, und ansonsten,
sowieso,
wenn wir bei Kräutern sind, die Melisse ist sehr gut, auch völlig unterschätzt, ist sehr schön beruhigend, ein friedfertig machendes Gemüse, sozusagen Kraut. Und Baldrian ist natürlich auch interessant, da wichtig, nicht in der Schwangerschaft. Und bei älteren
Warum
Patienten
eigentlich
wäre,
nicht?
Nee, das geht, das darf man nicht. Das geht auf das Fetus über, dann wird der wahrscheinlich auch zurück.
Okay.
Nein, wahrscheinlich ist was Toxisches dabei, das weiß ich jetzt nicht spontan. Ginkgo ist eine gute Alternative übrigens für ältere Patienten zum Johanniskraut. Also Ginkgo auch hochdosiert, gerade bei älteren Patienten, wenn noch so Demenz dazukommt, wäre das meine pflanzliche Wahl.
So, und das waren die Top 5 aus der Naturheilkunde zur Behandlung von Depressionen und depressiven Verstimmungen. Das Ganze gibt's natürlich nochmal zum gemütlichen Nachlesen. In welchen deiner Bücher ganz genau, Franziska?
Oh, eigentlich, ich würde sagen, so die Depression beschäftigt mich eigentlich immer. Es kommt in den verschiedenen Hausmittelbüchern vor, aber auch in der besseren Medizin für Frauen. Jetzt natürlich auch mit als Thema in Magic Midlife und die Wechseljahrs.
Ganz aktuelles Buch oder neues
genau.
Buch.
Genau. Und auch in der Box, erste Hilfe für die Wechseljahre aus der Natur, weil da geht es auch immer mal darum, dass es ja häufig gehäufter auftritt in den Wechseljahren.
Und noch mehr naturheilkundliche Tipps von Dr. Franziska Rubin, dann natürlich wie immer in der nächsten Podcast-Folge. Und
genau.
Wisst ihr was, am besten ist sowieso, ihr abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr und das geht überall, wo es Podcasts gibt oder in der App eurer Wahl.
Genau. Und wir freuen uns natürlich immer über eine kleine Rezension, vor allem wenn sie gut ist. Und über Sternchen
ja,
etc. Und ja, alle Links und Infos gibt es in den Shownotes zu der Episode.
Und
oder?
Auf deiner Homepage. www.franziska-rubin.de. So. Hammer's.
Also macht's gut, gell? Ja,
bis in 14 Tagen. Ciao.
Tschüss. Und hier noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Depression ist eine schwere Krankheit, sollte immer ernst genommen werden. Und wenn ihr selbst betroffen seid oder Menschen kennt, die betroffen sind, findet ihr Hilfe oder Unterstützung bei der Hotline der Deutschen Depressionshilfe unter 0800 33 44 533, bei regionalen sozialpsychiatrischen Diensten oder als Nachtoption bei der Telefonseelsorge 0800 11 10 11 1. Besteht die Gefahr der Suizidgefährdung, könnt ihr unter 112 einen psychiatrischen Notdienst oder den Rettungsdienst rufen.